Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast. Und ich habe direkt zu Beginn eine tolle Nachricht für euch. Die Grippewelle ist vorbei. Wir schauen uns mal an, wie die Influenza in dieser Saison so verlief und vielleicht auch, was man fürs nächste Mal daraus lernen kann. Außerdem sprechen wir über zwei Wirkstoffe, denen viel Wirkung nachgesagt wird. Bei dem einen ist es haltbar, beim anderen nicht. Das eine ist Dimethylsulfoxid, kurz DMSO. Und das andere ist der allseits bekannte Ginkgo-Extrakt bei Demenz. Da gibt es nämlich spannende neue Daten. Und zum Schluss reden wir noch über Pruritus und was Arzneimittel damit zu tun haben können. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und falls ihr heute zum ersten Mal zuhört, dann freue ich mich auch. Und ich sollte mich vielleicht vorstellen. Ich bin Benedikt Richter und jetzt geht's los. Gefühlt war das ja die schlimmste Grippewelle aller Zeiten, oder? Also ich nehme das so wahr, weil in noch keinem Jahr hatte ich so viele Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die mit einer echten Influenza wochenlang im Bett lagen. Und ich selbst war auch viel krank. Das gewichte ich natürlich noch viel dramatischer. Kleiner Spaß am Rande. Wann spricht man eigentlich von der Grippewelle? Das ist natürlich definiert, und zwar vom RKI. Dafür nutzen sie das KI. Da habe ich mich nicht versprochen, weil es steht nicht für künstliche Intelligenz, sondern für Konfidenzintervall. Ein Konfidenzintervall ist so eine Art Unsicherheitsbereich rund um das Ergebnis, das man ermittelt. Ja, das ist Statistik. Wir machen es mal ganz kurz und plastisch. Man kann ja nicht alle Menschen auf Influenza testen. Also testet man stichprobenweise. Sagen wir mal, wir testen 100 Menschen und 10 davon haben Influenza. Dann sind das 10% der Getesteten. Jetzt sagen seriöse WissenschaftlerInnen aber nicht, 10% aller Menschen haben Influenza, sondern sie berechnen die Wahrscheinlichkeit und ein Intervall, beispielsweise 8-12%. Also dann sagt man, 8-12% der Menschen haben Influenza. Und diese Spanne, das ist das Konfidenzintervall. Liegt der untere Wert des 95% Konfidenzintervalls 2 Wochen in Folge über 10%, dann startet die Grippewelle. Sie endet, wenn wiederum 2 Wochen in Folge der untere Wert des Konfidenzintervalls unter 10% liegt. Gemäß RKI-Definition hatte die Grippewelle in der 48. Kalenderwoche, also im Zeitraum vom 24. bis 28. November 2025, begonnen. Das waren 2 bzw. 3 Wochen früher als in den vergangenen 2 Jahren. Nach 15 Wochen ist die Grippewelle jetzt vorüber. Sie endete in der 10. Kalenderwoche 26, wie das RKI in seinem 12. Wochenbericht zu akuten respiratorischen Erkrankungen erklärte. Damit war die Grippesaison 25-26 eine Woche kürzer als die vorherige Grippesaison 24-25, die 16 Wochen dauerte. Insgesamt kam es seit der 40. Kalenderwoche 25 zu 236.853 labordiagnostisch bestätigten Influenza-Infektionen. Bei 27% der Fälle wurde angegeben, dass sie in ein Krankenhaus eingewiesen wurden. Aufgrund einer Influenza-Erkrankung verstorben sind aktuell 1.922 Personen. Davon wiederum waren 95% mindestens 60 Jahre alt. In der Grippesaison 24-25, nochmal im Vergleich, da kam es bis zur 14. Kalenderwoche insgesamt zu 389.403 labordiagnostisch bestätigten Influenza-Meldungen, also über 100.000 mehr. Aber verstorben sind 1.754 Menschen, das heißt 168 Menschen weniger. In dieser Grippesaison bestimmten das Infektionsgeschehen überwiegend Influenza-A-Viren. Influenza-B-Viren wurden in der Saison nur sehr vereinzelt nachgewiesen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die reißerischen Artikel, dass der Impfstoff nicht funktionieren würde. Laut der DATS Online lag die Wirksamkeit bei Erwachsenen bei etwa 57%. Der Schutz vor Hospitalisierung war also gut. Daher nochmal die Erinnerung, wer sich gegen Influenza impfen lassen sollte. Alle Personen ab 60 Jahren, wir haben vom Risiko gehört. Alle Schwangeren ab dem 2. Trimenon, bei erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens ab dem 1. Trimenon. Prinzipiell Personen mit einem Grundleiden, Bewohner von Senioren- und oder Pflegeheimen, Personen, die als mögliche Infektionsquelle im selben Haushalt lebende oder von ihnen betreute Risikopersonen gefährden können, Personen, die häufigen direkten Kontakt zu zum Beispiel Schweinen, Geflügel, Wildvögeln oder Robben haben, Personen mit erhöhter Gefährdung, zum Beispiel medizinisches Personal, sowie Personen in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr. Und da zählt natürlich auch das Apothekenpersonal mit rein. und Personen, die als mögliche Infektionsquelle für von ihnen betreute Risikopersonen fungieren können. Ja, in meinem Freundeskreis ist die Bereitschaft zum Impfen übrigens nach der letzten Grippesaison sehr hoch. Wer hätte das gedacht? Bei unserem nächsten Thema werden einige Rezeptur-PTA sofort sagen, jep, kenne ich. Es geht um DMSO, Dimethylsulfoxid. Und während wir das in der Rezeptur vor allem als Penetrationsvermittler kennen, kennen es einige unserer PatientInnen als neues geheimes Wundermittel. Was steckt dahinter? Gibt man im Internet Dimethylsulfoxid als Suchbegriff ein, dann stößt man direkt auf eine Vielzahl verschiedener Wirkungen. Diese sollen alle durch medizinische und pharmazeutische Forschung belegt sein. Leider sind keine genauen Quellenangaben zu durchgeführten Studien zu finden. DMSO soll bei verschiedenen Krankheiten wie Asthma, Epilepsie, Herzinfarkt, Schlaganfall zu einer Besserung der Beschwerden führen. Teilweise wird die Substanz sogar für Schwangere und Stillende empfohlen. Außerdem soll DMSO zur äußerlichen Anwendung bei Brustentzündungen und Krampfadern hilfreich sein. Zu Nebenwirkungen findet man interessanterweise recht wenig. Was wir aber wissen, ist, dass es beim Einnehmen zu Übelkeit, Erbrechen und Magen-Darm-Beschwerden führen kann. Werden hohe Konzentrationen der Substanz auf die Haut aufgetragen, dann kann es zu Reizungen mit Brennen, Rötung und Blasenbildung kommen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat von Vergiftungsfällen nach Hautkontakt oder Einnahme von DMSO berichtet. Auch ein Fall mit tödlichem Ausgang nach oraler Anwendung ist bekannt. Wenn jetzt also ein Kunde in der Apotheke steht und ein Fläschchen DMSO haben möchte, dann müssen wir auf die Arzneimittelverschreibungsverordnung hinweisen. Dort steht in der Anlage 1, dass die Substanz Dimethylsulfoxid der Verschreibungspflicht unterliegt. Ausgenommen davon sind nur Zubereitungen zur kutanen Anwendung bei Menschen in einer Konzentration bis zu 15%. Fertigarzneimittel mit DMSO sind in Deutschland nicht erhältlich. In Österreich sieht es anders aus. Da kann man unter dem Namen Dolobene Sportgel ein Präparat mit 15% Dimethylsulfoxid, Heparinatrium und Dexpanthenol kaufen. Das Gel wird zur unterstützenden Behandlung bei Schwellungen, Blutergüssen und Entzündungen nach Sportverletzungen genommen. Auch in der Schweiz sind entsprechende DMSO-Gele in verschiedenen Konzentrationen auf dem Markt erhältlich. Und dann sagt euch der Kunde vielleicht, tja, aber im Internet kann ich das bestellen. Ja, das kann durchaus sein, denn dort wird die Substanz als Chemikalie und nicht als Arzneimittel verkauft. Und für Chemikalien gilt keine Verschreibungspflicht. Ganz schön raffiniert, oder? DMSO wird pharmazeutisch überwiegend in Zubereitung zum Auftragen auf die Haut angewendet. Es wirkt antiphlogistisch, antiödematös und analgetisch. Diese Wirkung kommt durch die Inaktivierung von Hydroxylradikalen zustande, die sich im entzündeten Gewebe verstärkt bilden. DMSO wird daher überwiegend bei Sportverletzungen eingesetzt, aber auch zur Therapie des komplexen regionalen Schmerzsyndroms, kurz CRPS, auch bekannt als Morbus Sudeck. Im NRF findet man unter der Nummer 26 eine DMSO-Creme und unter 27 ein DMSO-Spray. Ich persönlich mag diese Rezeptur nicht so wirklich, weil DMSO nach Knoblauch riecht. Da bekomme ich immer ein bisschen Hunger beim Herstellen. Bei der Abgabe der beiden Rezepturarzneimittel sollten PTA darüber informieren, dass unmittelbar vor als auch nach der Applikation keine anderen Topika auf die gleiche Hautstelle aufgetragen werden dürfen. Der Grund dafür ist, dass DMSO sonst die Aufnahme anderer Substanzen durch die Haut verstärken würde. Übrigens stellen wir auch sehr selten eine Creme mit DMSO und Ambroxolhydrochlorid her. Da wundert man sich im ersten Moment, weil wir Ambroxol ja eigentlich als Schleimlöser bei Husten kennen. Aber es wirkt nun mal auch lokal anästhetisch. Und die Wirkung nutzt man hier zur Behandlung neuropathischer Schmerzen. DMSO wirkt dann hier als Penetrationsbeschleuniger. Auch diese Rezeptur macht mir wenig Freude, da man oft dafür den Dreiwalzenstuhl bemühen muss. Noch ein Retax-Tipp zum Schluss. Für Dermatiker mit Ambroxolhydrochlorid ist kein Rezept nötig. Auch DMSO unterliegt einer Konzentration von 10% nicht der Verschreibungspflicht. Das bedeutet, die zur Behandlung neuropathischer Schmerzen hergestellte Creme muss vom Kunden selbst bezahlt werden. Fassen wir nochmal zusammen. Bei Schmerzen in Muskeln und Gelenken zeigt DMSO tatsächlich eine therapeutische Wirksamkeit. Allerdings sind relativ hohe Konzentrationen nötig, weshalb die KundInnen zunächst an einen Arzt verwiesen werden sollten. Nach einer ärztlichen Verordnung können dann in der Apotheke eine DMSO-haltige Creme oder ein Spray hergestellt werden. Von einer innerlichen Anwendung ist aufgrund schwerwiegender Anwendungsrisiken in jedem Fall abzuraten. Und während ich jetzt DMSO etwas entzaubert habe, habe ich schöne Nachrichten zu Ginkgo. Aber nicht pauschal zu Ginkgo, sondern zum Ginkgo-Spezialextrakt EGB761. Laut neuen Daten kann er bei Menschen mit Demenz wahrscheinlich helfen, die Symptome zu verbessern. Ein neuer Cochrane Review bescheinigt dem Präparat eine niedrige Evidenz. In den S3-Leitlinien Demenzen kamen die AutorInnen bereits im Jahr 2023 zu der Empfehlung, Ginkgo Biloba EGB761 täglich zur Behandlung der Kognition und Alltagsfunktion bei leichter bis mittelgradiger Alzheimer-Demenz oder vaskulärer Demenz mit nicht-psychotischen Verhaltenssymptomen einzusetzen, was sie in der Aktualisierung 2026 mit starkem Konsens nochmal hervorhoben. Nun unterstreicht auch ein neuerer Cochrane Review zumindest eine niedrige Evidenz für die Wirksamkeit bei dieser Indikation für das Präparat aus den Blättern des Ginkgo Biloba-Baums. Die Cochrane-Forschenden hatten für ihren Review insgesamt 82 Studien mit 10.613 Teilnehmern recherchiert, die bis zum November 2024 erschienen waren. Nach Ausschluss von 10 Studien ohne extrahierbare Daten bildeten noch 72 Studien mit 9.783 Teilnehmenden die Datenlage für die Evidenzbeurteilung der Forschenden. Die meisten Studien bezogen sich auf die Anwendung des standardisierten Extraktes EGB761 aus den Blättern von Ginkgo Biloba. Und jetzt kommt's, der Handelsname, ihr habt sicherlich schon geahnt, Thebonin. Die Dosis war dabei in der Regel 240 Milligramm täglich. In den Studien wurden dabei die Effekte der Extrakteinnahme im Vergleich zu Placebo untersucht. Bei zum einen subjektiver kognitiver Einschränkung, also bei Menschen, die sich Sorgen machen um ihr Gedächtnis und ihr Denkvermögen, bei kognitiven Problemen im Zusammenhang mit Multipler Sklerose, bei diagnostizierter leichter kognitiver Beeinträchtigung ohne Demenz und natürlich bei diagnostizierter Demenz. Im Fall der subjektiven kognitiven Einschränkungen und im Zusammenhang mit MS konnten die Cochrane-Forschenden keine Evidenz für eine Verbesserung des generellen klinischen Status nach 6 bzw. 3 Monaten finden. Und bei Menschen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung hat Ginkgo nach 6 Monaten wahrscheinlich nur geringe oder gar keine Auswirkungen auf den allgemeinen Status, die kognitiven Fähigkeiten oder die Aktivitäten des täglichen Lebens. Dagegen gäbe es bei Menschen mit Demenz möglicherweise nach 6 Monaten einen geringen bis mäßigen Nutzen für den Gesamtzustand, die kognitiven Fähigkeiten und die Aktivitäten des täglichen Lebens. Seit dem ersten Cochrane Review im Jahr 2009 hat sich zumindest die Zahl der Studien zur Wirkung von Ginkgo erhöht. Weitere Forschung wird es aber sicherlich noch geben, weil die Evidenzlage immer noch gering ist. Ebenfalls bislang unklar ist, wie genau der Extrakt eigentlich wirkt. Diskutiert werden dabei Effekte auf die Genexpression, die Ginkgo-Extrakt zumindest im Labor zeigt. Die spezifischen Terpenlaktone des Baumes, wie Ginkgolide sowie Bilobalid, wirken allerdings auch auf die Fließeigenschaften des Blutes, woraus viele Forschende die zumindest leicht evidente positive Wirkung auf die Kognition ableiten. Gegenüber früheren Bewertungen wie einem Cochrane Review aus dem Jahr 2009 gibt es nun eine leichte Steigerung der Evidenzbeurteilung für eine positive Wirkung von Ginkgo-Extrakt bei diagnostizierter Demenz. Da es aber unter anderem in den S3-Leitlinien einen hohen Konsens gibt, Ginkgo Biloba-Extrakt zur Behandlung der Kognition und Alltagsfunktion bei der Indikation Demenz zu empfehlen, ändert die Einschätzung der Cochrane-AutorInnen nichts daran, dass das Präparat in dem Zusammenhang erstattungsfähig bleibt. Weitere Forschungen zur tatsächlichen Wirkung und insbesondere zu Wirkmechanismen sind aber offensichtlich weiterhin nötig. Auf Social Media gibt es schon seit einiger Zeit den Trend zu sagen, Dinge, die mich nicht jucken. Und dann zählt man so Dinge auf, die einem egal sind. Treffend gewählte Formulierung, finde ich, denn Juckreiz kann wahnsinnig belastend sein. Eine neue Studie fand Assoziationen zwischen häufig genutzten Arzneimitteln, wie Antibiotika oder Statinen, und nicht allergischem Juckreiz. Klar, dass wir uns das heute noch anschauen müssen, denn Juckreiz durch Arzneimittel kann die Compliance gefährden. Ein italienisch-französisches Forschungsteam hat die Pharmakovigilanzdatenbank der WHO namens Vigibase analysiert, um herauszufinden, welche Arzneimittel besonders häufig mit generalisiertem Pruritus assoziiert sind. Bei Pruritus, also Juckreiz, unterscheidet man zwischen der generalisierten und der lokalisierten Form. Dabei bezeichnet der generalisierte Pruritus einen Juckreiz, der am ganzen Körper auftritt und nicht lokal auf eine Körperstelle begrenzt ist. Außerdem wird beim Pruritus noch unterschieden, ob er akut, also kurzzeitig weniger als 6 Wochen, oder chronisch, das heißt langanhaltend, mindestens 6 Wochen auftritt. Aus 268.799 Fällen ermittelten die WissenschaftlerInnen um Lucy Condor von der Universität Brest in Frankreich 7 Substanzgruppen mit einem erhöhten Risiko für Juckreiz, der nicht auf eine allergische, dermatologische oder renale Ursache zurückzuführen war. Als Auslöser für den Pruritus standen einzelne systemisch verabreichte Substanzen im Verdacht. Dazu zählen systemische Antibiotika, vor allem Ciprofloxacin, Levofloxacin, Ceftriaxon, Amoxicillin, Sulfamethoxazol, Trimethoprim und Piperacillin, Tazobactam. Außerdem Impfstoffe gegen Covid-19 und Influenza, Immunsuppressiva wie Adalimumab, Lenalidomid, Dimethylfumarat, Etanercept und Apremilast. Außerdem jodhaltige Kontrastmittel, Krebsmedikamente, Analgetika wie Tramadol und Morphin und Virustatika zur systemischen Anwendung, hier im Speziellen die Fixkombination aus Ombitasvir, Paritaprivir und Ritonavir, die gegen Hepatitis C eingesetzt wird. Bisher noch nicht oder weniger bekannte Zusammenhänge mit Juckreiz zeigten sich übrigens bei den Statinen Simvastatin und Atorvastatin, bei den Antacida, da im Speziellen Omeprazol und Ranitidin, außerdem entzündungshemmende und antirheumatische Substanzen wie Rofecoxib und Piroxicam und bei Arzneimitteln gegen Tuberkulose. Hier sind es Pyrazinamid, Rifampicin und Isoniazid. Aber wieso kommt es zum Pruritus? Und ihr ahnt es sicher, so genau weiß man das nicht. Laut den StudienautorInnen kann eine stumme Hypersensitivitätsreaktion vorliegen. Auch sind eine periphere Neuropathie, also Schädigung von Nerven des peripheren Nervensystems, oder eine Cholestase, also ein Gallenstau, möglich. Die Kausalzusammenhänge sind jedoch noch nicht abschließend geklärt und weitere Studien sind notwendig, so Condor und ihr Team. Aber was wir haben, sind die großen Arzneimittelgruppen, die häufig Juckreiz auslösen. Und insgesamt sehen die StudienautorInnen die Bedeutung ihrer Analyse vor allem in einer möglichen Verbesserung der Patientenversorgung. Denn wenn die Ursachen für Juckreiz so gut wie möglich verstanden seien und bisher weniger bekannte Zusammenhänge deutlicher würden, ließe sich eine ärztliche Abklärung erleichtern und der Pruritus effektiver behandeln oder sogar vermeiden. Ich denke da ja direkt an so einige PatientInnen in der Apotheke, die eine Creme nach der anderen ausprobieren und immer noch sagen, dass sie Juckreiz haben. Vielleicht schaut man da demnächst mal in die Medikationsliste. Ich schaue heute auf meinen Balkon, der wird jetzt bepflanzt. Kann ich machen, denn ich habe heute nochmal frei. Falls ihr heute arbeiten dürft, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß und starke Nerven. Ich sage danke fürs Zuhören und Einschalten heute und würde mich freuen, wenn ihr nächsten Montag wieder dabei seid. Bis dahin, gehabt euch wohl.